Gut, heute möchte ich starten mit einem Gedanken und ihr werdet ihn im Laufe der Predigt auch entdecken. Ich beginne damit, dass ich euch eine Person vorstellen möchte und ihr müsst so innerlich raten, wer ist das? Meine Eltern waren sehr berühmt, meine Großeltern noch berühmter, überall bekannt, geistliche Helden. Es werden sogar Lieder über meinen Opa gesungen und ich selbst habe auch einen sehr großen Namen. Ständig sprechen mich Leute auf meine Eltern und Großeltern an. Aber was ist mit mir, mit meinem Leben? Da ging es ziemlich drunter und drüber. Ich hatte Tiefen, aber auch Höhen. Ich kam in eine Welt, wo es schon Streit gab. Ich bin Zwilling. Und sogar im Mutterleib gab es schon Streit. Mir ging es immer darum, wer ist der Bessere? Wer bekommt die Aufmerksamkeit? Vor allen Dingen die Aufmerksamkeit des Vaters. Es gab viel Stress in unserer Familie. Ansonsten war die Kindheit nicht so schlecht, außer diese Streitereien. Ich hatte keine gute Vaterbeziehung, weil mein Vater mich nicht so sehr liebte wie meinen Bruder. Mein Bruder war das Papakind. Ihn mochte mein Vater lieber. Ich war Mamas Liebling. Und das war mein großes Verhängnis und hat mein Leben ruiniert. Mamas Liebling. Ich wollte immer der Erstgeborene sein. Und dann habe ich meinen Bruder ziemlich geschickt reingelegt. Das war sowieso mein Stil, diesen offenen Kampf, Grobheit, das mochte ich nicht. Ich wollte lieber nach außen gut darstellen und habe dafür mit Tricks gearbeitet. Das fiel den meisten gar nicht auf. Also empfand ich immer, dass ich recht gut durchkam. Mein Bruder war da viel gröber. Ja, und der Deal war für eine Suppe. Da bekam ich das Erstgeburtsrecht. Das war ja ein toller Trick. Cool, dachte ich. Das hast du wieder gut hingekriegt. Ein super Deal für die Suppe. Und dann dachten wir, dass mein Vater langsam stirbt. Und so fiel meiner Mutter und mir was total Geschicktes ein. Weil ich wollte nämlich nicht nur das Erbe, sondern auch den Segen Gottes haben. Und so war mein Verständnis von Gottes Beziehung. Man muss nur trickreicher sein als die anderen. Meine Mutter war mit von der Partie. Die unterstützte mich total. Mein Bruder und ich, wir hatten uns ja sowieso noch nicht richtig verstanden. Aber danach hasste er mich. Ich musste ständig aufpassen, dass er mir nicht was antut. Schlussendlich blieb mir nichts anderes übrig, weil ich so voller Angst kam, dass ich zu meinem Onkel fliehen musste. Aber komisch, ne? Obwohl er ein Teil meiner Verwandtschaft war, betrog er mich. Er legte mir die falsche Frau ins Bett. Und dann musste ich 7 Jahre arbeiten und weitere 7, um die Frau zu bekommen, die ich mir wünschte. Mein eigenes Ehe- und Familienleben, wie sah das aus? Ja, so wie meine Kindheit. Es gab Stress. Stress in der Familie. Ständig Konflikte, Unehrlichkeiten, Missverständnisse mit den Partnerinnen, Streit in der Familie. hört mal, meine eigene Frau belog sogar ihren Vater, als er sie nach diesem Symbol für Gott fragte. Nämlich er fragte, meine Frau, hast du das gestohlen? Hast du mich gestohlen? Und sie guckte ihm in die Augen und sagte, nein, ich war es nicht. Sie konnte ihm bei dieser Lüge in die Augen sehen. Die Frau war eiskalt. Lieber will ich sterben, sagte sie, als dass ich dich beklauen würde. Natürlich, es war nicht alles schlecht in meinem Leben. Ich war reich. Darauf kam es mir auch immer an. Nicht so offensichtlich, aber heimlich schon. Ich habe viel verdient. Und natürlich Tricks. Aber dann irgendwann begegnete ich wieder meinem Bruder. Und das war eine harte Nummer. Ich hatte Todesangst. Ich betete um mein Leben. Und, ihr glaubt es nicht, es fand Versöhnung statt. Meine Familie wurde etwas stabiler. Dann wurde mir noch ein Kind geboren. Und bei dieser Geburt starb meine geliebte Frau. Aber es gab einen Tag in meinem Leben, da begann eine Veränderung. Nämlich an dem Tag, als ich auf der Flucht war, vor mir selbst und vor meinem Bruder. Denn ich hatte nicht nur meinen Vater, meinen Bruder, sondern an sich auch Gott ausgetrickst. Ich wollte ja den Segen haben. Und dann, aus Todesangst, floh ich von zu Hause weg, als ich ein junger Mann war. Und dann wurde es dunkel, mitten in der Nacht. Ich war allein. Ich legte mich hin, erschöpft und wusste nicht, wo ich war. Mein Kopf legte ich auf einen Stein.
Gott ist hier. Und ich wusste es nicht. Hier ist ein heiliger Ort.
Ja, wir lesen von Jakob, dass er jemand ist, der alles tut, aber nicht wirklich Gott suchen. Angst treibt ihn sogar weg. Und es ist interessant, dass er sich auf diese Gottesbegegnung gar nicht vorbereitet hat. Er hat weder gefastet noch eine besondere Gebetszeit gehabt. Er hat sich nicht vorbereitet. Er hat seinen Bruder betrogen, seinen Vater. Ihm ging es um den Segen, der ja verbunden war mit finanziellem Wohlergehen, mit Reichtum, Ehre, Ansehen bei Menschen. Und er läuft weg. Aber Gott begegnet ihm in diesem Traum, in dieser Himmelsleiterbegegnung. Und interessant ist, dass die Leiter von der Erde in den Himmel ging, wie ihr das auch sehen konntet in diesem kleinen Videoclip. Nicht vom Himmel auf die Erde. Und interessant ist auch, dass Engel hoch und runter kommen. Sie gehen auf und ab. Vielleicht symbolisieren sie, die Engel auch ein Stück die Unruhe, die in dem Jakob war. Und Vielleicht symbolisieren sie auch den Segen, den Gott ihm geben wollte, aber nicht wegen der Tricks. Ich lese einmal den Bibeltext, damit ihr auch versteht, wo wir sind. 1. Mose 28, ab Vers 10. Jakob verließ Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr, und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr, und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte: Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf, nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bet-El, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab: Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Soweit der Bibeltext. Was wird Jakob hier zugesagt, obwohl er Gott nicht gesucht hat? Ich will dich segnen. Das sagt Gott und das sagt er uns Menschen. Ich will dich segnen. Hat Jakob danach gefragt? Gott sagt sogar: Ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Und er sagt ihm sogar auch zu: Ich will dich bei allem, was du tust, bewahren. Ich will, dass du das Ziel erreichst. Das sind doch tolle Zusagen. Wünschen wir uns das nicht alle? Und das ist eine Zusage Gottes an uns Menschen. Das ist Gottes Absicht, auch mit dir, mit mir. Wir machen oft Fehler und wir denken, Gott begegnet uns nur, wenn wir ihm suchen. Natürlich steht auch in der Bibel, wer Gott sucht, der wird ihn finden. Aber hier sehen wir ein Beispiel von der Güte und der Gnade Gottes. Und im Jesaja-Propheten lesen wir: Ein Volk, das nicht nach mir fragte, dem bin ich begegnet. Gott in seiner Größe ist ganz anders als unser kleinliches Denken, was auf immer Deals ausgerichtet ist. Was muss ich tun, um den Segen Gottes zu kriegen, um gesund zu bleiben, dass es auch meinen Kindern noch gut geht und meinen Finanzen? Gott begegnet uns oft in Situationen, wo alles drunter und drüber geht, wo wir nicht mehr weiter wissen. Er begegnet uns da, wo wir es dringend nötig haben. Warum? Weil er uns liebt und er möchte, dass unser Leben gelingt. Er begegnet uns sogar, wenn wir schuldig geworden sind, aneinander, an Fremden, wenn wir Mist gebaut haben und wenn wir weglaufen. Sogar dann begegnet Gott uns. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Denkt mal an Jona. Gott begegnet diesem Mann. Und Gott zeigt uns immer wieder, wir können uns den Segen, die Gnade Gottes nicht verdienen. Er begegnet Menschen, weil er sie liebt. Weil er dich liebt. Und jetzt versetzt du dich mal so ein kleines bisschen in Gott hinein. Wie hättest du denn so einen Mann behandelt? Das war doch eine harte Nummer, diese Story da mit dem Vater. Das ist doch eine schwere Geschichte. Also jetzt mal, der Vater ist kurz vorm Tod und dann nutzt Frau und Sohn das aus, um den so richtig zu blamieren. Schließlich hatte der etwa 300 bis 400 Knechte, ein ganzes Organisationssystem. Und glaubt mal, das hat doch jeder gesehen, das sprach sich doch rum im Lager. Der war doch blamiert bis auf die Knochen, sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Was ist die Konsequenz? Wir brechen den Kontakt ab. Wir reden nicht, der muss weg, der gehört nicht dazu. Im besten Sinne Gemeindezucht, aber radikal. Ja, Teeren und Federn wäre bei den Cowboys die richtige Maßnahme gewesen und raus. Ja, Gemeindemitglied weit gefehlt. Solche Leute haben wir nicht bei uns. Wir sind nämlich besser. Wir nehmen dich erstmal, bevor du zum Gottesdienst kommst, und Abendmahl geht gar nicht. Gemeinschaft mit so jemandem steht nicht in der Bibel, dass man sich trennen sollte und Distanz halten sollte von solchen Jakobs. Und hier sehen wir verurteilen Menschen, die Gott segnet und die Gott beruft. Und wenn wir im Neuen Testament tiefer lesen, dann lesen wir, dass Gott Jakob geliebt hat. Und Esau, so heißt es im Luthertext, habe ich gehasst. Was ist damit gemeint? Damit ist etwas gemeint. Bei Esau war eine Gleichgültigkeit. Eine völlige Gleichgültigkeit, wenn es um die Dinge Gottes geht. Sein Herz war kalt. Esaus Herz war kalt. Bei Jakob war das anders. Jakob war ein Trickser. Aber Jakob, und das sehen wir bei diesem Kampf am Jabok, er war mutig genug, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Und das ist der Unterschied zwischen Jakob und Esau. Aber versuchen wir uns nochmal in Gott hineinzuversetzen. Was ist da für eine Liebe Gottes zu so einem Mann, oder? Der seinen Vater und seinen Bruder betrügt. Als Jakob aufwachte, heißt es, für wahr, Gott ist an diesem Platz und ich wusste es nicht. Und ich möchte euch aufmerksam machen, uns aufmerksam machen, dass wir mit wachen Augen einmal durchs Leben gehen und Gott wahrnehmen. Es gibt Träume, es gibt Begegnungen mit Menschen, Situationen, auch in der Natur. Und hier in diesem Text heißt es, Gott war da und ich habe es nicht gemerkt. Und Gott ist es auch in deinem Leben. Und vielleicht merkst du es nicht. Ich glaube, Gott ist im Alltag da und wir merken es nicht. Vielleicht in einer speziellen Situation redet jemand mit dir und Wochen später erinnerst du dich an einen Satz. Und du merkst, das war ja richtig weise. Gott spricht durch andere Personen zu dir. Vielleicht warst du auch in Situationen, wo Stress war, wo emotional alles drunter und drüber ging. Und doch war Gott da. und du hast es nicht gemerkt. Vielleicht gab es in deinem Leben mehr Himmelsleitern, als dir bewusst ist, und du hast es nicht gemerkt. Als ich 12 Jahre alt war, bin ich mit meinem Vater hier entlang gewandert. Das ist ein kleines Walsertal, der Berg heißt der Hohe Ifen. Und es lag mitten im Sommer Schnee, hier dieser ganze Bereich. Nicht so weit wie hier, aber dieser ganze Bereich. Ja, das ist hier diese Stelle. Und ich kann mich gut an diese Stelle erinnern, weil ich da abgestürzt bin. Es kam dazu, dass wir über den Schnee immer höher gingen, höher, höher. Und dann gab es diesen letzten Tritt am Felsen. Und ich trete da drauf, nachdem etliche vor mir da drauf getreten waren. Und es bricht weg. Und ich rutsch runter und komme nach, versuche mich noch irgendwie zu krallen. Und nichts ging mehr. Und dann überschlage ich mich und falle viele, viele Meter über so ein Geröllfeld. Und dann blieb ich liegen. Und dieses Geröllfeld heißt Gottes Acker. Und es war für mich eine ganz besondere Situation. Ich hatte praktisch keine besonderen Verletzungen und ich merkte, es ist was Besonderes, aber ich konnte das gar nicht zuordnen. Gott war da. Gott war da. Und dann saß ich irgendwann gegenüber dem Gottesacker. Und da passierte was in meinem Herzen, wo ich gesagt habe, ja Gott, du hast mich bewahrt. Ich möchte dir dienen. Vor einigen Jahren in Griechenland, wir lagen am Strand, es war Nachmittag und plötzlich veränderte sich das Licht. Und auch die Luft. Irgendwas war anders. Irgendwas war anders. Es waren andere nicht dabei, nur Henny und ich. Und dann nach ein paar Minuten stupse ich sie an und meine, merkst du das auch? Merkst du das auch? Und wir lagen irgendwie eine halbe Stunde und es war etwas ganz Besonderes passierte in uns und um uns. Und dann ging das wieder weg. Gott war da. Gott lockt uns. Gott lockt dich. Gott ist nicht jemand, der uns irgendwo hintreibt, sondern Gott lockt uns. Das mag auch manchmal eine Melodie sein, aber du nimmst etwas ganz Leises wahr. Und wenn du aufmerksam bist und dem nachspürst, wird etwas an dir passieren. Magst du gerade kommen?
Da war ich 18 und ich wusste, es gibt einen Gott, aber ich habe keinen Zugang zu ihm. Und wir sind dann auf Klassenfahrt gefahren und ich war wirklich auf der Suche nach Gott innerlich. Und ich bin dann in so eine Bücherei reingegangen in Berlin und wollte mir ein christliches Buch besorgen. Das habe ich bis heute noch nicht gelesen, das Buch. Aber im Eingang stand ein Mann, ein junger Mann, und spricht mich an und fragt, ob ich ein Holländerin wäre und so weiter. Bisschen Smalltalk. Und haben rumgealbert so ein bisschen. Ich habe mir das Buch gekauft. Und 2 Tage später in einem ganz anderen Bezirk in Berlin sitze ich mit meinen Freundinnen am Kaffeetisch und dann kommt dieser Mann wieder vorbei. Und ich lade ihn ein zum Kaffee trinken und er erzählt uns bestimmt eine Stunde nur von Gott. Nur von Gott. Und seitdem ist bis heute noch wir haben uns viel geschrieben und er hat mir erzählt, wie man zu Gott findet. Und durch ihn bin ich dann auch irgendwann zum Glauben gekommen. Also Gott war da und ich wusste es damals noch nicht. Als wir jetzt aus dem Kloster kamen, da habe ich was ganz Interessantes erlebt. Ich wache morgens auf, ich habe sowas noch nie erlebt und ich war noch nicht ganz wach und ich hatte die Augen noch nicht richtig offen. Da hatte ich einen Film vor mir, einen inneren Film, wie ein Fluss aus einer frischen Quelle kommt und durch den Wald fließt. Ein wunderschöner, klarer Fluss. Und ich merkte, wie Gott zu mir spricht und sagt, Henny, was zählt, ist einfach, dass du aus dieser Quelle schöpfst. Diese Quelle ist entscheidend. Ob es um dich herum grünt oder nicht, einfach dieser Zugang zur Quelle. Es hat mich so angesprochen, haben wir gefrühstückt morgens zusammen und habe Burkhard das erzählt. Das hat uns beide sehr angesprochen. Und jeden Morgen beten wir so 20 Minuten zusammen und haben das auch im Gebet so formuliert. Herr, ich will angeschlossen sein an dieser Quelle. Ich möchte dieser frische Fluss sein. Und dann ist Burkhard zur Arbeit gefahren und dann habe ich so meine Zeit dann nochmal mit Gott. Und ich sitze da auf meinem Platz und schaue dahin, wo ich immer hinschaue, an dieses Bild. Das hängt über unserem Kamin. Es hängt vor mir schon seit einem halben Jahr. Es hängt an meinem Bett und es hängt im Flur bei uns. Und ich habe es total vergessen. Und zwar vor einem halben Jahr, das ist das erste Mal gewesen, wo ich mit dem Rollstuhl unterwegs war. Da waren wir da und da hat der Burkhard das fotografiert, weil wir merken, es ist ein inspirierter Ort. Da haben wir das fotografiert und ich hatte es total vergessen. Aber da, vor einem halben Jahr, war Gott schon da und hat mir das klar machen wollen, dieses angeschlossen sein an einer frischen Quelle und dann fließt es, dann bringst du Frucht. Mehr nicht, du brauchst nicht viel machen. Aber da war Gott da und ich habe es nicht gemerkt. Versteht ihr? Ja, wir haben öfters Begegnungen mit Gott und nehmen es nicht wahr. Ja, gib her, ich nehme es mit.
Nee, brauche ich nicht. Ja, und auch in deinem Leben gibt es diese Himmelsleitern. Und was ist dann noch wichtig? Dass wir diesen Begegnungen nachspüren. Das Göttliche drängt sich nicht auf, drückt sich nicht durch. Und die Lautstärke unserer Umgebung und die vielen Bilder, die auf uns einströmen, sie verdrängen das Bild Gottes. Und unsere Aufgabe ist lediglich, Platz zu machen in unserem Inneren für das Bild Gottes. Dann passiert etwas, das uns verändert. Wir singen manchmal das Lied, über mir breitest du deine Flügel. Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben immer wieder diesen Flügelschlag der Engel gibt, den wir spüren können. Ich glaube, dass Gott öfter eingreift, als wir denken. Aber wir haben es nicht gewusst. Wir nehmen es nicht wahr, dass da eine Himmelsleiter ist. Wenn ich so an mein Leben denke, dann gab es etliche Situationen, wo ich sagen muss, ja, Gott war da und ich habe es nicht gemerkt. In der Firma, im Straßenverkehr, im Umgang mit Menschen. Vielleicht hast du Gott ein bisschen aus den Augen verloren und denkst nur so vor dem, was du hörst und was du so vor Augen hast. Vielleicht hast du Schmerzen, es ist alles so drängend. Aber vielleicht hast du auch Blödsinn gemacht wie Jakob oder bist völlig verpeilt. Vielleicht hältst du an Dingen fest, wo du weißt, dass sie dir schaden. Du möchtest eigentlich dein eigenes Leben führen und traust dich nicht, es dir selbst zuzugeben. Ich würde sagen, die Bekehrung von Jakob, so diese Annäherung an den Gott des Himmels, die kam, als Jakob diese Begegnung hatte, wo er die Himmelsleiter sah. Aber die Verwandlung, die geschah am Jabbok, wo er alles losließ. Überlegt mal, er ließ seinen gesamten Reichtum los, schickte rüber. Und dann kam dieser Kampf mit diesem Mann an diesem Fluss. Und Jakob hatte nichts mehr, nur sich selbst. Und das ist ein Moment, wo er dann den neuen Namen bekam, Israel. Und dieser Moment, wenn der passiert in unserem Leben, dann werden wir verwandelt. Dann sind wir nicht mehr der Alte. Bis dahin war Jakob der Alte. Und in jedem hier, in jedem Menschen, davon bin ich überzeugt, gibt es eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht nach dieser Begegnung, nach dieser Verwandlung. Und Gott macht sich immer wieder bemerkbar. Immer wieder blitzt etwas von Gott auf in unserem Leben. Gott war da. Und die Frage ist, spüren wir dem nach? Ob am Arbeitsplatz, am Computer. Und ich wünsche mir, dass wir alle lernen zu merken, Gott ist hier. Gideon in der Bibel, der hatte auch so eine Begegnung, als er da mit dem Korn zugange war. Nämlich da, wo er seinen Lebensunterhalt erarbeitete. Und er wusste nicht, dass es Gott ist, der ihm gerade da begegnet. Richter 6, Vers 11. Wenn man sich das Leben so vom Jakob ansieht, kann man ja nur staunen. Ne? So viel Betrug, so viel Streit, Lüge, Betrug. Und man kann sehen, auch chaotische Familiensituationen hindern Gott nicht, durchzukommen. Gott möchte sich auch in dein Leben einmischen, weil er sieht, wir schaffen das nicht, weil wir so kurzsichtig sind. Aber Gott ist weitsichtig. Gott ist weitsichtig. Er möchte, dass wir Erfahrungen machen von diesen Himmelsleitern. Und gerade auch ihr jüngeren Leute, dass ihr solche Himmelsleiter-Erfahrungen macht, wenn ihr auf der Partnersuche seid, auf der Suche nach eurem Job, wo ihr leben wollt. Das sind wichtige Fragen. Aber fang an, Gott zu sehen in deinem Leben. Fang an, Gott zu sehen. Er ist da. Wenn wir nochmal zurückgehen auf den Bibeltext, dann ist hier die Stelle, wo Jakob anfängt, das erste Mal Gott anzubeten. Aber die innere Verwandlung hat noch nicht stattgefunden. Die könnt ihr sehen, ne? Er ist hier in der Geschichte, er hat Angst. Das ist auch ein Kennzeichen bei uns Christen, wenn die Gottesbegegnung noch nicht so stattgefunden hat. Wir haben es mit Angst zu tun, mehr als uns lieb ist. Und dann gibt es hier die berühmte Excel-Formel, mit der Jakob noch umgeht. Wenn, dann sonst. Ja? Und wenn wir in dem Modus noch sind, sind wir noch nicht bei Gott angekommen. Oder Gott ist in uns noch nicht angekommen. Ja, das geschah dann am Jakob. Da gab es weder wenn, noch dann, noch sonst. Dann sagt er, hier bin ich, ja, und ich bin bereit, mich meinem Inneren und Gott zu stellen. Gott spricht unser Inneres an und es gibt mehr. Und dann fangen Menschen an, auf die Suche zu gehen. Wer nicht mehr auf der Suche ist, ja, sehr traurig, der wird Gott nicht entdecken. Einige Beispiele. Jemand war arbeitslos, hat jeden Tag in der Kapelle mit Gott darüber gesprochen. Und er bekam seinen Job. Weil innerlich passierte etwas mit ihm und das veränderte die Art, wie er sich vorstellte. Völlig klar. Gott war da und hat gehört. Vor vielen Jahren hatte eine Arbeitskollegin, ich wusste das nicht, auf einer Messe, wo wir ausstellten als Firma, eine Hirnblutung bekommen. Und ich brachte sie dann mit großen Hindernissen in ein Krankenhaus. Und sie wurde in dem Krankenhaus zum Sterben in den Maschinenraum geschoben. Und als ich sie besuchte, zusammen mit Henny, sagte sie, da im Maschinenraum hörte ich dich, wie du für mich betetest. Und sie wurde wieder gesund. Da war eine Himmelsleiter im Maschinenraum, wo Gott ihr begegnet ist. Kein Arzt, keine Krankenschwester hat das gemerkt. Nur diese Frau, die zu dem Zeitpunkt nicht sprechen konnte, nicht mehr sprechen konnte. Ja. Oder als meine Cousine, die an Krebs gestorben ist, ich habe sie im Krankenhaus besucht und dann betete ich für sie und sie bekam noch einige Tage, ein paar Wochen Lebzeit geschenkt. Und als ich ihr danach begegnete, sagte sie, ja, ich konnte nicht sprechen, ich konnte auch nicht schauen, aber ich habe dein Gebet gehört. Ich habe dein Gebet gehört. Und es gibt Menschen, die sind unterwegs auf der Suche nach Gott, auch hier am Niederrhein. Und ob jemand Christ ist oder nicht, Gott begegnet Menschen. Da sind Himmelsleitern bei diesen Menschen. Deshalb höre ich auch auf, für Menschen zu beten. Gott ist es, der sich immer wieder bemerkbar machen, wenn wir den Krach entfernen. Es gibt Himmelsleitern auch in deinem Leben. Vielleicht ist dir gerade während ich spreche so eine Himmelsleiter deutlich geworden. Gerade wenn Chaos ist. Wie bei Jakob möchte Gott uns begegnen. Gerade wenn wir denken, keiner sieht mich, keiner weiß, wodurch ich innerlich gehe. Gott ist da. Und er möchte uns ermutigen. Er möchte uns ermutigen, mit wachen Augen durch den Tag zu gehen. Immer wieder hört man auch von Muslims, die einen Traum von Gott bekommen und sich dann bekehren, weil sie in diesem Traum Jesus begegnen. Oder Ursula hat auch so eine Begegnung mit Gott gehabt, wo sie hörte, ohne mich schaffst du es nicht. Und das hat ihr Leben verändert. Immer wieder ist Gott da. Und wenn wir es zulassen, dass solche Begegnungen uns richtig beeindrucken, führt das zu einer Veränderung, führt das zu einer Verwandlung. Ich möchte an dieser Stelle schließen und dir auch zusprechen, ja, auch in deinem Leben ist Gott. Gott ist da. Und manchmal weißt du es nicht. Deshalb entferne das, was hindert. Woran kann ich merken, dass Gott es ist, der mir da erscheint? Du kannst es an manchen Dingen merken, aber zumindest drei möchte ich erwähnen. Immer wenn Gott da ist, sind das Dinge, Gedanken, Impulse, die zum Leben führen. Sie werden immer zum Leben führen. Das Zweite, woran man das erkennen kann, ist, sie führen immer zur Nächstenliebe. Sie führen immer zur Gottes- und zur Nächstenliebe. Und drittens, es schädigt niemanden. Alles, was Gott tut, schädigt niemanden. Sondern drängt allenfalls das Böse zurück. Ja, führt es zum Leben, zur Nächstenliebe, verursacht es Schaden. Die drei Fragen kannst du dir stellen. Damit möchte ich schließen. Lass noch eben eine Minute innerlich still sein und spüre dem nach, wo diese Himmelsleitern auch auf deinem Lebensweg waren und gib ihnen, mach ihnen Platz, weil Gott möchte mit dir da ins Gespräch kommen. Gott möchte dich beeindrucken und dadurch entsteht Verwandlung, nicht nur bloße momentan Veränderung, sondern innere Umgestaltung. Und das ist Gottes Absicht. Und die geschieht, wo ein Mensch Ja sagt. Ja, Gott, dein Wille geschehe. Ja. Großer Gott, du bist da und du möchtest, dass wir zu dem werden, wer wir wirklich sind. So, wie wir wirklich sind. Wie du uns gedacht hast. Herr, und wir danken dir, du begegnest Menschen zu allen Zeiten, an jedem Ort auf dieser Welt. Und du bist der Verwandler. Und wir erheben dich heute Morgen. Du berührst uns, dass unser Alltag verwandelt wird, dass wir nicht als die Gleichen auch in der kommenden Woche unterwegs sind in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, sondern dass wir als Verwandelte, als Menschen, die dir begegnet sind, unterwegs sind, damit wir richtig hören und verstehen und lernen zu reden, damit es Leben gibt. Amen.